Hallo und herzlich willkommen zum Chinalog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann und ich moderiere heute für euch den Chinalog Podcast. Wir sprechen heute im Podcast über B2B-Marketing und zwar konnte ich als Gast Sven Spöde gewinnen. Sven kennt ihr bereits aus einer Folge, die wir ja mit als eine der ersten aufgenommen haben und zwar war das Folge 8 und da haben wir gesprochen über WeChat. Und zwar war der Titel der Folge, wie WeChat in China den Alltag verändert. Wir hatten die Folge bereits im August 2018 aufgenommen. Unter anderem hatten wir auch darüber gesprochen, über WeChat als Super-App, die alles kann. Und heute, wo wir über B2B-Marketing sprechen, werden wir auch feststellen, dass WeChat natürlich auch heute noch eine sehr große Rolle im Marketing spielt und vor allem auch im B2B-Marketing durchaus eine Rolle einnimmt. Wir werden das Ganze insbesondere auch aus dem Blickwinkel der mittelständischen Unternehmen darstellen. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an unseren Hörer Philipp, der sich diese Folge bzw. das Thema gewünscht hat. Wie bereits erwähnt, kennt ihr Sven Spöde bereits aus Folge 8. Hört da auf jeden Fall mal rein. Das war tatsächlich ein sehr spannendes Interview, das auch nach wie vor sehr hohe Relevanz hat. Sven Spöde ist mittlerweile Experte für digitale Kommunikation mit Fokus auf China. Er arbeitet bei der Oliver Schrott Kommunikations GmbH. Bevor das Interview jetzt losgeht, möchte ich noch kurz auch auf ein Online-Angebot hinweisen. Ihr kennt ja bereits das Online-Training China einfach verstehen. Dazu gibt es jetzt ein Update. Das Training heißt jetzt China besser verstehen. Und zwar hat das auch damit zu tun, dass ihr im Online-Training drei verschiedene Stufen der Intensität auswählen könnt. Also ihr könnt euch selbst aussuchen und bestimmen, wie intensiv ihr China eigentlich besser kennenlernen wollt und dann dementsprechend das Training durchführen und die einzelnen Einheiten dann auch vertiefen. Im Wesentlichen lernt ihr zu Geschichte, bekommt eine Einführung in die Landeskunde, dann gibt es auch noch ein Kapitel zu den Menschen in China, zur Sprache und auch zur Wirtschaft. Im Wesentlichen benötigt ihr Minimum 5 Stunden, das ihr euch aber natürlich aufteilen könnt auf verschiedene Einheiten und die dann auch in einer entsprechenden Länge gestalten. Es ist aber mittlerweile durch die unterschiedliche Auswahl der Intensität nach oben offen. Es werden auch beispielsweise Filme empfohlen, die ihr zu den jeweiligen Kapiteln zur Vertiefung schauen könnt oder auch ein weiterführendes Angebot zu Podcast-Folgen, zu Artikeln, die ihr online findet und auch Videos und Online-Lerninhalte, die von uns selbst gestaltet sind. Wenn ihr da also Interesse habt, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Jetzt geht's aber los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview zum Thema B2B-Marketing mit Sven Spöde. Hallo Sven, schön, dass du wieder im Podcast mit dabei bist.
Ja, hallo Sabrina, danke für die Einladung. Bin immer geehrt, bei dir Gast sein zu dürfen.
Das freut mich zu hören. Wir sprechen ja dieses Mal über B2B-Marketing in China und ich würde mal vorschlagen, wenn wir direkt zum Beginn einfach uns die Situation mal vorstellen, dass wir jetzt einen Maschinenbauer von nebenan haben, ja, also so ein kleines mittelständisches Unternehmen und man hat jetzt so die ersten Schritte im chinesischen Markt auch gewagt und will jetzt das Marketing angehen. Vor ein paar Jahren wäre man da wahrscheinlich auf Messen aus der eigenen Branche irgendwie gegangen. Ist das jetzt alles Schnee von gestern oder macht man das heute noch genauso?
Ja, das ist eine gute Frage und ich finde das super spannend. Ich selbst habe jetzt ungefähr 9 bis 10 Jahre Erfahrung in dem Bereich und es hat sich echt einiges getan. Also am Anfang war natürlich Messen und Events das Standard-Tool, jetzt gerade im Neukundengeschäft. Ja, ich meine, wir sind ja in 2021, wir wissen jetzt ja, was Corona, wie sich das ausgewirkt hat, was Messen und Events in China angeht, die sind natürlich deutlich besser davon gekommen, als es jetzt bei uns der Fall ist. Ich bin großer Fan von Messen und Events und ich glaube, man kann das gar nicht so in klassische Maßnahmen und neue digitale Maßnahmen unterscheiden, vor allen Dingen in China, weil den Trend, den ich eigentlich jetzt die letzten Jahre mit beobachtet habe, ist, dass sich vor allen Dingen durch WeChat, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, eher die klassischen Funnels digitalisiert haben und WeChat auf Messen ein Riesenthema ist, als dass man jetzt sagen könnte, dass WeChat die Messen ersetzt. Daher sind nach wie vor persönliche Kontakte, wenn sie möglich sind, super wichtig und super essentiell. Aber dann natürlich ergänzt um digitale Touchpoints und Tools wie etwa WeChat.
Wie setzt man denn WeChat auf Messen ein? Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also, dass ich einfach nur Kontakte austausche und dann im Kontakt bleibe, also so als Networking-Tool, oder steckt da was anderes dahinter?
Ja, also für mich hat WeChat jetzt mittlerweile, also ich weiß gar nicht mehr, wann unsere erste Folge zusammen, wie die aufgezeichnet haben zu WeChat.
Ich glaube 2018.
2018, ja. Also ich meine, damals haben wir ja schon darüber geredet, dass es die super App ist und was man damit alles Tolles machen kann. Ja. Und für mich hat sich WeChat doch nochmal weiterentwickelt und das ist jetzt eigentlich so ein bisschen der digitale, also wirklich das digitale Betriebssystem von China geworden und die digitale Infrastruktur. Und dadurch kannst du das auf verschiedensten Arten auf Messen einsetzen. So ein bisschen so Gimmick-Spiele oder die man am Anfang gemacht hat, war dann sowas wie, dass man einen QR-Code gescannt hat zu einer bestimmten Zeit und die ersten, die den QR-Code gescannt haben, hatten die Chance, einen Preis zu gewinnen, dass man sozusagen WeChat-Kontakte als Firma gewonnen hat für sein Marketing, darüber, dass man Verlosungen, Gewinnspiele gemacht hat und Giveaways weggegeben hat. Mittlerweile reicht das natürlich nicht mehr, sondern es muss dann wirklich irgendwie einen Mehrwert sich daraus ergeben. Und was vielleicht bei WeChat ein Trend ist oder generell im digitalen Marketing in China, den ich super wichtig im Bereich B2B finde, ist die Personalisierung. Ich will nicht mehr nur anonyme digitale Kontakte generieren. Ich möchte wissen, wer die Leute sind. Und dafür gibt es dieses Wort Social CRM, was ich dann zum Beispiel an WeChat anschließen kann, aber auch an andere Tools, Digital-Tools in China. Und dadurch kann ich dann sozusagen personalisierte Newsletter verschicken. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in zwei großen Branchen unterwegs bin, die aber sehr unterschiedlich sind, weiß nicht, Life Sciences und Automotive oder ähnliche, dann könnte ich immer noch darüber sozusagen dann mittracken, über welchen QR-Code die Person reingekommen ist in mein Social CRM. Dann wüsste ich zum Beispiel, das war auf einer Life Sciences Messe und dementsprechend pushe ich die Newsletter über WeChat Marketing raus, die zu dem Thema passen, um einfach so eine individuellere Customer Journey da zu ermöglichen. Ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen das, wo WeChat und Digital-Tools im Zusammenspiel mit Messen mittlerweile richtig sinnvoll sind und Spaß machen.
Okay, jetzt hattest du schon einiges genannt, aber was sind denn so die wichtigsten, effizientesten Kanäle für die B2B-Kommunikation? Also wir hatten jetzt so Messe, WeChat, Newsletter, so in der Richtung. Gibt es da noch anderes oder ist es das im Wesentlichen schon?
Genau, also ich glaube, da muss man sich genau angucken, in welchem Branchenbereich man unterwegs ist und wer die eigenen Zielgruppen natürlich sind. Für mich ist auf jeden Fall WeChat, das, wie gesagt, die digitale Kommunikationsinfrastruktur von China. Wenn man in China im B2B unterwegs ist, wird man nicht in der einen oder anderen Form an WeChat vorbeikommen. Mhm. Es gibt aber noch natürlich sehr viel andere Tools. Es gibt sehr viele Branchenwebseiten, Branchenportale, die interessant sind. Es gibt auch Baidu als große Suchmaschine, die ich persönlich nur noch im B2B als relevant ansehe. Und selbst da muss man genau gucken, ob man wirklich nur Traffic damit generiert oder ob daraus auch wirklich Leads werden. Man sollte sich's aber auf jeden Fall anschauen. Genau, das wären jetzt so ein bisschen die digitaleren Sachen. Und es gibt natürlich auch noch die Alibaba-Plattformen, je nachdem, ob und wie man E-Commerce macht, die interessant sind. Wenn man in die WeChat-Welt guckt, die ist einfach nochmal größer geworden als 2018. Da sind vor allen Dingen auch die Mini-Programme sehr relevant, um da Customer Journeys abzubilden. Und dann gibt es noch die Schwester-App von WeChat, WeCom heißt sie mittlerweile. Der hieß mal WeChat for Enterprise, WeChat for Work. Zurzeit heißt sie, ist sie als WeCom gebrandet. Mhm. Und das ist sozusagen das firmeninterne Ebene von WeChat, die aber auch zum Beispiel zum Lieferantenmanagement eingesetzt werden kann. Und da gibt es auch nochmal eine Vielzahl an Tools, die mehr in Richtung Firmen-IT gehen. Und wie du schon merkst, das ist alles fließend im Übergang zueinander, was es einfach wahnsinnig wahnsinnig spannend, aber auch wahnsinnig komplex macht. Das heißt, ich finde, die Situation ist nicht mehr die, dass man jetzt sagen kann, man muss die Tools ABC einsetzen, sondern muss eigentlich eine individuelle Strategie machen und gucken, wie man das am besten in die eigenen Prozesse und Geschäftsmodelle integriert, was man dort einsetzt, weil einfach die Möglichkeiten so allumfassend und mächtig geworden sind.
Könntest du vielleicht gerade mal so einen klassischen Marketingprozess einfach vorstellen? Wie würde da so ein deutscher Maschinenbauer vorgehen? Was wären denn so Schritte, die zu tun sind? Also mal angenommen, man startet noch bei nahezu null und würdest du das erste Mal machen wollen?
Genau, also ich meine, das jetzt auf der gesamtgrünen Wiese anfangen, das weiß ich gar nicht, wie viele jetzt auf dem Schritt sind, aber ich glaube, das Erste ist halt wirklich, dass man konzeptionell rangehen muss und sich eine gute Strategie überlegen muss. Also gerade wenn man mit einem relativ kleinen Team anfängt, vielleicht auch nur mit Vertriebsmitarbeitern und wie es oft so ist, eine Person davon macht halbtags noch Marketing, da muss man, glaube ich, wirklich erstmal eine gute Strategie entwickeln und auch gucken, wie man die verschiedenen Sachen aufeinander abstimmen. Zuerst war es so vor ein paar Jahren, dass das, was man im Marketing oft, gerade diese WeChat-Newsletter, die dann viermal im Monat rausgehauen wurden, was man da gemacht hat, war oft fast gar nicht mit dem Vertrieb verzahnt. Und diese Art von Marketing ist auch meiner Meinung nach vorbei. Das ist da so um die Hauptsache, man hält die Frequenz auf den Kanälen hoch, auf Weibo, auf WeChat. Da ist es mittlerweile viel wichtiger geworden, dass man das mit dem Vertrieb verzahnt. Und dazu gehört einfach, dass man genau in einem Workshop klärt, wer die Zielgruppen sind und ab wann die Übergabe auch stattfindet von qualifizierten Leads an den Vertrieb und wie dann die weiter verarztet oder weiter genurtured werden, wie es so schön heißt. Mhm. Ob man da weiter Automatisierung einsetzt oder ob der Vertrieb das dann manuell übernimmt, das hängt dann auch oft von der Manpower ab, die man vor Ort hat. Aber eigentlich ist der erste und wichtigste Schritt dann, also dieses Konzept zu erstellen, die Strategie festzulegen und dann die entsprechenden Kanäle aufzusetzen. Das heißt, wenn man noch gar nicht einen WeChat Official Account hat, müsste man den dann zum Beispiel eröffnen, je nachdem, ob in der Strategie ein Mini-Programm für Lead Qualification drin ist, also über das die Daten gesammelt werden, müsste man das dann entweder programmieren oder konfigurieren. Das wären sozusagen dann die nächsten Schritte, dass man dann so die Infrastruktur aufbaut, die man für Marketing und Vertrieb braucht, die Automatisierungstools auswählt und einrichtet. Und dann geht's an die Content-Erstellung. So, um das Ganze dann zum Laufen zu bringen, was das Digital-Marketing angeht.
Das heißt, da geht jetzt schon ganz stark Qualität vor Quantität.
Ja, also ich meine, gerade im B2B und die Fälle, die du gesagt hast, da ist man ja oft im Bereich, dass man einfach, wie heißt es so schön, Low Volume, High Margin Produkte hat, ähnlich wie im B2C im Luxusbereich. Daher finde ich es auch super spannend, sich anzugucken, was Luxusmarken in China machen, weil die auch ganz stark in Richtung Social CRM, Personalisierung, Individualisierung gehen. Die wollen nicht mehr Millionen Fans haben, sondern die wollen die richtigen haben, die richtigen Kaufentscheidungen treffen. Und genauso ist es ja eigentlich im B2B. Ich möchte wissen, wer sind die Leute? Ich möchte nicht nur Freunde und Familie als Fans haben bei WeChat, sondern ich möchte vor allen Dingen die entscheidenden Leute, die beim Kunden dann auch die Kaufentscheidung treffen, und die möchte ich mit den richtigen Informationen zur richtigen Zeit versorgen. Das ist einfach viel, viel wichtiger geworden, als es noch vor ein paar Jahren war. Das heißt, dieses Hauptsache, man baut kontinuierlich Fans auf bei WeChat oder anderen Social-Media-Kanälen und haut Content raus, das ist nicht mehr das, worum es geht, sondern man muss integrierte Sales-Marketing-Kampagnen machen.
Du hast da gerade schon was ganz Wichtiges angesprochen, vielleicht gerade noch mal einen Schritt zurück. Wer trifft denn überhaupt die Einkaufsentscheidungen? Also wie sieht denn so ein typisches Buying-Center in chinesischen Unternehmen aus?
Ja, also es ist, ich sag mal so, das ist dann etwas, was man echt am besten nochmal individuell für die Firma analysiert und dann als Input mitnimmt für den Strategieworkshop. Mhm. Generell ist es aber für mich gar nicht so anders als bei uns in Deutschland. Also man hat auch da, dass es natürlich Experten für die Produkte gibt, die das anwenden. Und je nachdem, was die eigenen Produkte sind, sind die das dann vielleicht eher Forschungsmitarbeiter oder Produktmanager oder Labmanager oder halt vielleicht auch das Servicepersonal, was da einfach die Vorteile der eigenen Produkte einschätzen kann und dann dementsprechend nach oben den Bedarf stellt. Aber am Ende, ich glaube, da ist es dann in chinesischen Unternehmen nochmal hierarchisch dramatischer als bei uns, werden die Endentscheidungen gerade bei größeren Investitionen natürlich sehr weit oben getroffen, im Management, beim CEO direkt. So, also dieses Budgethoheitsthema ist meiner Meinung nach in China noch mal weiter oben angesiedelt. Also auch kleinere Beträge im Marketing müssen oft vom CEO gerade bei kleineren Firmen freigegeben werden. Das ist vielleicht ein Unterschied. Aber oftmals ist es trotzdem so, dass man die Personen, die sich mit den Produkten auskennen, die muss man argumentativ überzeugen, damit sie sozusagen intern die richtigen Personen überzeugen können.
Wie erreicht man denn dann am besten die Entscheider, wenn du schon sagst, die sind hierarchisch meistens nochmal weiter oben zu finden? Da kommt man ja wahrscheinlich erstmal gar nicht so einfach ran.
Genau, also ich würde trotzdem auf die Leute gehen, die sozusagen täglich oder die den größten Vorteil von den eigenen Produkten haben. Weil wenn man dann sozusagen im Unternehmen einen Verfechter der eigenen Produkte hat, wird der das dann an den richtigen Stellen platzieren. Genau. Und das Zweite ist natürlich, dass man da auch dann über das persönliche Gespräch sehr viel weiterkommt, als man es über Tools von außen kann. Also in dem Sinne, dass sobald man einen qualifizierten Lead bei einer Zielfirma hat, würde dann auch der Vertriebsmitarbeiter im direkten Gespräch versuchen, nochmal die Entscheider individuell zu identifizieren. Und dann würde man schauen, ob man da vielleicht auch schon digital irgendwie in Kontakt steht, um da auch nochmal irgendwie nachzuhelfen. Und das meine ich mit Individualisierung und Personalisierung ist einfach ein großes Thema, weil gerade wenn man in diesen Branchen unterwegs ist, wie die meisten deutschen Unternehmen, dann sind ja wenige einzelne Großkunden deutlich lukrativer als viele kleine Kunden.
Könntest du da mal ein Beispiel machen, wie man da das Digitale auch mit einbinden kann in so einen Prozess?
Genau, das wäre dann am Endeffekt das, was ich vorhin schon erzählt habe mit diesem Social CRM, dass man einfach über diese Qualifizierung von Kontakten nicht mehr nur weiß, wie in der Standard-WeChat-Ansicht, wenn du da ins Backend schaust, dann siehst du ein Katzenfoto und einen lustigen Spitznamen der Person. Ich meine, du kennst es ja selbst in WeChat, wie Leute sich dort nennen. So ist es halt relativ schwierig zu wissen, bei welcher Firma die Person arbeitet und dann halt gerade durch so Qualifizierungstools, das kann zum Beispiel auch sowas sein, was man bei uns auch hat, es wird der Download eines White Papers angeboten, der sehr stark nutzwertig ist, dieses White Paper und wenig Werbung enthält und dafür, dass man es runterlädt, muss man, wird der WeChat-Account damit verknüpft und man muss noch eigene Daten eingeben. Und über solche Tricks und Tools kann man sozusagen dann rausfinden, wer diese sonst anonymen WeChat-Kontakte sind. Und das hat man dann natürlich in seinem CRM-System stehen und kann darüber dann wieder, sobald es irgendwie weitergeht, da manuell aktiv werden.
Und das funktioniert für sowohl B2B als auch B2C? Also geht man dann einen ähnlichen Weg der Kommunikation an oder unterscheidet sich das dann doch wieder stark im Endeffekt?
Ja, es sind natürlich ein paar andere Parameter und vielleicht auch das, in was für CRM-Gruppen man die Person clustert. So könnten sich durch, also unterscheiden sich natürlich, aber die unterscheiden sich auch bei verschiedenen B2B-Branchen ansetzen. Ich glaube, da, wo es ähnlich ist, ist, dass wenn es sich, also dass sich so ein Ansatz lohnt, der auch sehr arbeits- und toolintensiv ist, der auch sehr budgetintensiv ist, das lohnt sich nur, wenn man entsprechende große Umsatzerwartungen an diese Personen hat, die darüber qualifiziert werden. Wenn man das nicht hat, dann ist man ja eher im Massengüterbereich unterwegs. Und ob im B2B oder B2C dort, da würden sich dann wahrscheinlich andere Tools eher anbieten als so ein sehr, sehr technischer Ansatz, der aber trotzdem noch viel Manpower erfordert.
Okay. Mal angenommen, man hat diese Manpower nicht und hat irgendwie ein kleines Tochterunternehmen in China. Kann man denn Marketing auch von Deutschland aus machen? Also mal angenommen, vor allem jetzt, ich würde mal sagen, vielleicht im digitalen Bereich ja schon eher als dann wirklich so in Präsenz, wenn man keine Leute vor Ort hat. Oder würdest du von Haus aus sagen, nee, da braucht man schon Leute vor Ort, die das Know-how haben und ohne geht's nicht?
Also man kann jetzt nicht komplett ohne Personen in China das Marketing machen, denke ich, im B2B. Dafür braucht man auf jeden Fall Personen im Vertrieb, die auch den Wert von Marketing sehen und mit den Kollegen im Marketing in Deutschland zusammenarbeiten. Ich finde diese Beziehung zwischen Headquartern und Niederlassungen immer super spannend. Und das ist auch wirklich bei jedem Firma, wo ich die Ehre habe, reinzuschauen, auch nochmal verschieden und anders ein bisschen aufgestellt. Und wenn ich drauf schaue von außen, gibt es eigentlich zwei oder mehrere Zustände, auf die man da üblicherweise trifft. Es gibt das, wo ein großes Vertrauen da ist beidseitig und wirklich zusammengearbeitet wird. Mhm. Das funktioniert am besten. Und es gibt dann noch die Fälle, wo die chinesische Seite vielleicht ein bisschen entkoppelt hat unter einem sehr starken chinesischen Geschäftsführer in China, wo dann die deutsche Seite eigentlich so gut wie gar keinen Einblick hat, aber die Leute vor Ort trotzdem einen super Job machen, sehr unabhängig sind. Das wird dann wahrscheinlich nicht immer so in dem CI und in dem Stil und argumentativ so sein, wie es sich vielleicht die deutsche Seite wünscht. Aber das ist auch meistens noch so, dass das also sehr gut funktioniert. Es gibt natürlich auch die Fälle, wo beide Seiten irgendwie gar nicht so richtig miteinander zusammenarbeiten und sich eher ausbremsen gegenseitig durch irgendwie einerseits Kontrollwahn, andererseits fehlendes Vertrauen, in welche Richtung auch immer. Das sind eigentlich die Situationen, die am kritischsten sind. Also ich habe schon Fälle erlebt, wo Unternehmen auch ohne dedizierte Marketingperson in China was Gutes auf die Beine gestellt haben, dann mit Agenturunterstützung, die wo einfach muttersprachlicher Marketing-Support auf Agenturseite da ist. Das ist ein Setup, das funktioniert, aber in dem Fall hätte man im besten Fall immer noch Vertriebsmitarbeiter vor Ort, weil die dann einfach auch die Kundenanforderungen und Wünsche am besten kennen, mit denen sie persönlich nicht im Gespräch sind. Das ist natürlich ein Element, was man nicht so einfach aus Deutschland kompensieren kann.
Okay. Wir haben ja jetzt auch schon gehört, dass B2B-Marketing an sich sehr, sehr komplex ist und viele Facetten auch hat. Wie kann man das denn vielleicht auch schon bei der Produktentwicklung mitdenken? Und muss ich das mitdenken, wenn ich jetzt in Deutschland ein Produkt entwickle, das ich dann aber in China auch auf den Markt bringen will? Wann, wo setzt das an und ab wann sollte ich da spätestens mir mal anfangen, Gedanken drüber zu machen?
Ja, also das ist natürlich auch wieder sehr stark von den eigenen Produkten abhängig. Und da ist es natürlich immer super schwer, generell Empfehlungen auszusprechen. Was ich aber vielleicht mitgeben kann, ist, dass wenn man in der Produktentwicklung gerade um digitale Service, Mehrwertdienste, Add-ons, das kann auch schon Login sein, nachdenkt, dann sollte man auf jeden Fall auch hier WeChat beziehungsweise dieses WeCom mal mitdenken. Einfach aus dem Grund, natürlich gibt es gerade im B2B-Bereich in Unternehmen noch E-Mails in China. Mhm. Es gibt leider keine Statistik oder Zahlen, die ich kenne oder nennen kann. Mein Eindruck ist aber, dass trotzdem die meiste interne Kommunikation in chinesischen B2B-Unternehmen oder auch in den Niederlassungen deutscher Unternehmen über WeChat und WeChat-Gruppen abläuft. So, und E-Mail eher ein Tool zweiter Wahl ist, das eher dann so international die Relevanz mitbringt. Und das sorgt natürlich dafür, bei uns wird oft für Login natürlich die Firmen-E-Mail-Adresse, auch was jetzt Kunden und Lieferanten angeht, bei so Mehrwertdiensten genutzt. Das ist natürlich auch so, dass das auch mit WeCom, WeChat möglich ist und das ein Tool ist natürlich, was an den eigenen Personalausweis gebunden ist und dadurch natürlich nochmal eigentlich mehr Sicherheit auch mitbringt. Und da hätte man dann sozusagen eine Ebene der Nutzerauthentifizierung und auch eine Art der Bedienung, die vielleicht sicherer ist und üblicher in China mittlerweile als das, was E-Mail-Logins machen. Und das wäre auf jeden Fall so etwas, was man mitdenken sollte, auch weil man dann diese digitalen Service-Dienste verbinden kann mit anderen Tools innerhalb des WeChat-Universums und daraus dann auch wieder im Neukundengeschäft natürlich einiges mehr machen kann, weil ich dann natürlich meine Bestandskunden schon digital gebunden habe und erreichen kann einfacher. Also da sollte man auf jeden Fall gerade bei, was diese digitalen Dienste angeht, mitdenken. Aber auch sonst ist es natürlich so, dass es, wenn China für ein wichtiger Markt als Unternehmen ist, sollte man sich da natürlich damit beschäftigen, ob die Kunden besondere also schon Bedürfnisse oder Bedarfe haben, die einfach schon in der Produktentwicklung geklärt werden müssen. Ja, das wäre dann mein Tipp, dass man da einfach trotzdem frühzeitig dran denkt, auch wenn man nicht die digitalen Sachen macht, aber gerade dann, weil das sind natürlich dann auch die Sachen, die uns im Marketing nach auf Content-Ebene, sei es im Video oder in Texten, deutlich helfen, besser noch die Produkte zu verkaufen.
Okay. Hast du denn vielleicht ein Beispiel für ein Unternehmen, das das so richtig gut macht schon, wo man mal schauen könnte, wie die so vorgehen?
Ja, also ich finde, dass wirklich echt viele deutsche Unternehmen im B2B-Marketing einen richtig guten Job machen. Ich meine, die meisten deutschen Unternehmen in China und über die wir hier reden, die haben ja sehr erklärungsbedürftige Produkte. Und das wird schon sehr oft sehr gut kommuniziert. Gerade was man in WeChat als Text-Newsletter sieht, ist wirklich oftmals deutlich besser, als dass es vor ein paar Jahren gab. Deshalb fällt es mir auch so ein bisschen schwer, da jetzt einen rauszugreifen, weil ich finde, dass wirklich die meisten mittlerweile einen echt guten Job machen. Und was es nochmal schwieriger macht, ist natürlich diese Personalisierung und Individualisierung, die ich gerade als Trend beziehungsweise als Empfehlung ausgesprochen habe, weil das heißt natürlich, dass immer mehr versteckt abläuft. Also du kannst es von außen gar nicht mehr dir so angucken, was passiert, weil du natürlich dann in so einem Social CRM nicht als Zielkunde definiert bist und dadurch vielleicht eine ganz andere Experience im Marketing hast, wie jemand, der als High-Value-Target definiert wurde. Bekommt. Das heißt, da lohnt es sich ja für die Unternehmen gar nicht, diese Contents dir zur Verfügung zu stellen, weil du noch unqualifiziert bist. Und deshalb ist es auch immer schwieriger, da reinzuschauen von außen. Also im Endeffekt kannst du halt bei WeChat jedem einen anderen Newsletter schicken. Und je nach komplett individuellen Newsletter-Design, wenn du solche Tools benutzt, aber es ist von außen nicht einsehbar natürlich, wer welchen Newsletter bekommen hat. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, auch wenn viele Unternehmen guten Job machen, mein Eindruck ist, dass chinesische Unternehmen hier gerade im Marketing nochmal deutlich schneller digitalisieren und Schritte machen und auch zum Beispiel neue Tools bei WeChat wie die Video-Channels einsetzen, aber auch zum Beispiel das chinesische TikTok Douyin nochmal mehr benutzen. Da gibt es trotzdem noch viel Spielraum, wo man jetzt nicht sich auf den Lorbeeren ausruhen sollte.
Gibt es auch schon irgendwelche Trends, die man aus China jetzt auch bei uns beobachten kann?
Ja, das ist natürlich immer ein spannender Punkt. Also ich glaube, dass sich da viel jetzt im Bereich in Deutschland im letzten Jahr gerade getan hat durch die Pandemie, dass einfach die Vertriebsmitarbeiter nicht mehr raus konnten und einfach viel stärker auf digitale Sachen angewiesen waren. Also gerade dieses Thema Veranstaltungen jetzt auch digital abzuhalten oder Videostreaming von und nach China, die haben natürlich auch in Deutschland jetzt an riesen Relevanz gewonnen in den letzten, wie viele Monate sind wir jetzt dabei? 15, 16? Ja. Genau, also das ist deutlich wichtiger geworden und man sieht es auch auf LinkedIn. Ich war immer ein großer Fan von LinkedIn, jetzt bin ich manchmal ein bisschen angenervt und ich hoffe, dass der Trend von hochwertigem Content auch jetzt bei LinkedIn relevanter wird. Also ich bekomme zu viele Direktnachrichten, die einfach nicht für mich relevant sind. Ich sehe viel zu viel in meinem Feed, was einfach stumpfe Werbung ist. Und ich hoffe, oder ich sehe es jetzt auch schon so ein bisschen, dass dieser Ansatz von hochwertigen Content den richtigen Leuten zu schicken, das wird jetzt auch in Deutschland mehr kommen, alleine weil alle genervt sind von zu viel Webinaren und Whitepapern und was es alles in Fülle gab im letzten Jahr. Das heißt, auch hier dieser Trend zu hochwertigen Inhalten, die eher auf wenige Targets abspielen, das ist auch etwas, was wir bei uns gerade sehen als Trend. Und das Spannende ist, dass, wie vorhin gesagt, das ist jetzt nicht mehr so auf einzelne Touchpoints oder Plattformen oder Tools beschränkt oder Maßnahmen, sondern es zieht sich eigentlich meistens durch diese ganze neue digitale Ebene, die dann auch wieder nahtlos in exklusive Events überführt werden wird oder jetzt schon überführt wird, wo die Restriktionen zurückgehen.
Okay, also auch hier einfach so eine Bewegung hin zu Qualität, also weg von Quantität hin zu Qualität, was man ja dann in China schon seit vielen Monaten beobachten kann und bei uns eher so in den letzten Wochen vielleicht auch eher.
Ja, ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen, auch wenn wir es gerade im B2C kennen, wir immer die neuen großen Zahlen, die irgendwo an Umsätzen, an Shopping-Festivals gemacht werden. Aber gerade im B2B ist natürlich allen klar, dass die Zielgruppen deutlich kleiner sind und dass es da viel wichtiger ist, wenige gute Targets zu akquirieren und mit denen im Austausch zu stehen, als irgendwie einen WeChat-Kanal zu haben, wo man 3 Millionen Fans hat. Aber eigentlich ist die Zielgruppe in China nur 5.000 Leute groß. Genau. Und da einfach dieser ganz klare Fokus auf Qualität zu gehen.
Okay. Vielleicht nochmal zusammengefasst. Was sind denn so jetzt so die Do's and Don'ts in der Marketingkommunikation in China?
Ja, also die Do's sind auf jeden Fall, dass man sich mit den lokalen Bedürfnissen beschäftigt, sei es produktseitig oder im Marketing. Und das heißt halt auch, dass man für China eine eigene Marketingstrategie braucht, die vertriebsintegriert ist, also die nicht einfach nur Klar, Art Branding, auch gerade wenn man neu auf dem Markt ist, eine wichtige Rolle, aber man sollte nicht nur lose KPIs wie Fans oder Impressionen als Ziel ausgeben, sondern es sollte am besten auch immer gleich Sales Impact haben oder wenigstens mit Qualified Leads als Target arbeiten. Das wären so die grundlegenden Do's, würde ich sagen. Also wie gesagt, hohe Qualität von Inhalten ist auch ganz wichtig. Bei Inhalten zu sparen, dann kann man es auch sein lassen. Und deswegen ist halt auch mein Don't mittlerweile, dass ich einfach sage, dieser Ansatz, ähnlich wie beim E-Mail-Marketing, 4-mal im Monat einen E-Mail-Newsletter rauszuhauen, nur damit man regelmäßig in der Inbox auftaucht. Und wenn man da nicht qualitativ hochwertige Inhalte hat, dann ist das keine gute Idee. Und genauso verhält es sich mit WeChat-Marketing und digitalen Marketing in China. Klar sollte man sichtbar sein, aber wenn man sichtbar ist, sollte man mit hoher Qualität, für das die meisten deutschen Unternehmen ja auch bei den Produkten stehen, sichtbar sein und nicht mit lieblosen Newslettern, mit Stockbildern. Die Hauptsache, man hat was rausgehauen am Freitagnachmittag. Das ist so mein Don't. Und dieser Marketing-Ansatz ist zum Glück hoffentlich tot und vorbei.
Ja, das scheint nach einem logisch nachvollziehbaren Don't. Kann man gut nachvollziehen. Das mag niemand. Viele sinnlose E-Mails im Postfach.
Genau.
Okay. Wenn man sich jetzt noch weiter über Marketing informieren möchte, hast du da irgendwelche Empfehlungen, was man da sich mal anschauen sollte?
Ja, also da sind wir vielleicht bei vielen sinnlosen E-Mails in der Inbox so ein bisschen. Also nee, Spaß beiseite. Also es gibt ja super spannende Kanäle. Ich finde LinkedIn, also ich selbst ziehe am meisten aus WeChat-Gruppen, in denen ich bin. Hm. So, aber da ist es natürlich auch so, die sind von außen nicht auffindbar, dafür muss man mit Leuten reden, dafür muss man Kontakte knüpfen, mit diesen Kontakten reden, dass sie einen in die richtigen Gruppen packen. Hm. Da ist es jetzt natürlich relativ schwer, die zu empfehlen. Es gibt ein paar bezahlte WeChat-Gruppen, in denen es ganz gute Infos gibt. Das ist dann vielleicht ein guter Kanal. Was aber auf jeden Fall gut ist, ist den Leuten, die sich mit China-Marketing beschäftigen, auf LinkedIn folgen oder connecten. Ich finde, das ist eigentlich der beste Kanal. Es gibt auch ein paar Newsletter zu dem Thema. Es gibt einen Haufen an Seiten. Ich glaube, wenn man in dem Bereich beruflich, also wenn man wirklich fokussiert, Digitalmarketing China nur sich informieren will, ist es schon fast ein Fulltime-Job. Ich finde auch, dass die einzelnen Kanäle immer tiefer werden. Und deswegen ist es so, also ich informiere mich, indem ich viel mit Leuten rede, aber es ist wirklich, über die Zeit wird es immer aufwendiger, weil jeder Kanal tiefer wird, jeder Ansatz wird tiefer. Deshalb ist es auch relativ schwer, hier so eine generelle Empfehlung auszusprechen. Ich glaube, dass die Webseite Jing Daily ziemlich gut auch ist. Die fokussiert sich auf Luxus. Aber wie gesagt, ich finde das, was im Luxus-Marketing in China passiert, super spannend und auch hochrelevant für den B2B-Bereich. Und ich glaube, das ist auch ein guter kreativer Impuls, um da mal so ein bisschen Ableitungen zu machen und einfach mal ein bisschen was auszuprobieren, was sich lohnen könnte.
Okay, super, danke. Du darfst für mich jetzt noch den folgenden Satz zu Ende vervollständigen. Und zwar lautet der, ähnlich spannend wie B2B-Marketing in China ist nur...
Ja, das fällt mir echt gerade schwer. Also ich finde, B2B-Marketing in China spielt halt mit so vielen anderen Trends zusammen, mit diesem ganzen Social-CRM-Bereich. Ich glaube, dass da AI-Technologie noch mal stärker reinkommen wird in den nächsten Jahren, dass man einfach noch mehr mit eigenen Techniken da noch mal mehr empfehlungsbasiert agieren kann. Und ja, vielleicht ist es das ganze Thema AI, was noch ähnlich spannend ist gerade, weil sich da einfach endlich ganz viel in der Anwendung tut und auch so ein bisschen so ein Trickle-Down-Effekt, dass immer mehr von der Technologie endlich anwendungsreif wird. Und ich glaube, das kann man vielleicht vergleichen, aber die spielen natürlich zusammen, die beiden. Genau, und dann vielleicht noch B2C-Luxus-Marketing, um es nochmal zu sagen, einfach weil es so ähnlich ist und doch so anders.
Du hast jetzt gerade nochmal was angesprochen, wo ich nochmal nachhaken will. Das Thema KI. Was siehst du denn da für die Zukunft? Wo kann das denn hinführen im Marketing?
Ja, also ich meine, das ist natürlich so ein bisschen so eine Glaskugelfrage. Ich glaube, dass...
Zum Schluss.
Nee, also das Spannende ist natürlich, also auch wenn man sich Tools wie TikTok und also Douyin, das chinesische TikTok, anschaut oder auch so wie die WeChat-Video-Channels jetzt funktionieren, dadurch, dass ich da so durchswipen kann, habe ich im Endeffekt ganz viele Mikrointeraktionen und aus diesen Mikrointeraktionen wird dann ja wieder abgeleitet, was mich wie interessiert. Und wenn ich jetzt mal bei TikTok bleibe, je mehr Katzenvideos ich mir anschaue, desto mehr Katzenvideos werden mir zu der Uhrzeit wahrscheinlich wieder in den Feed gespielt. So, und diese Ansätze, irgendwie Contents bereitzustellen, mit denen ich so kleine Interaktionen, schnelle Interaktionen haben kann und aus diesem Feedback Empfehlungen auszusprechen, weil im Endeffekt ist das ja das, was wir auch irgendwie auch im B2B-Bereich wollen. Wenn ich jetzt meinen Zielgruppen Content anzeigen kann und durch jede kleine Interaktion mit dem Content lerne, was die Person gerade interessiert oder wo, wie weit sie vielleicht auf der Customer Journey ist, auf der Buyer Journey, dann kann ich natürlich dementsprechend danach andere Contents reinpushen. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, wo wir als nächstes bei dem Thema Individualisierung automatisieren können. Und das wäre vielleicht was, um so ein relativ konkretes Beispiel zu geben. Und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es noch ganz viele Einsatzzwecke, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Also auch auf Produktseite und da wieder Verknüpfungen zu Content und Marketing zu schaffen. Ja, da stehen wir, glaube ich, erst ganz am Anfang.
Dann würde ich mal vorschlagen, wir machen da in spätestens 2 Jahren dann auch nochmal einen Podcast dazu.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, Sven.
Ja, immer ein Vergnügen. Dankeschön.
Und das war's auch schon wieder vom ChinaLog Podcast. Ich hoffe, das Interview mit Sven Spöde hat euch gefallen. Wenn ihr Kontakt zu ihm aufnehmen möchtet, dann findet ihr auch seinen LinkedIn-Kontakt auf der Website chinalog.de oder auch in den Shownotes. Und zum Abschluss möchte ich auch nochmal auf die neue Überarbeitung des Online-Trainings China besser verstehen hinweisen. Auch dazu findet ihr den Link auf der Website oder in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und Zaijian.